Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Norbert Lied zu Ihnen und sein Thema lautet Ermutigung für Entmutigte. Doch vorher hören Sie noch ein Lied der Charissänger. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das Leben gefunden. Halleluja! Christus ist da, freut euch mit uns und klatscht in die Hände. Halleluja! Er ist uns nah und die Dunkelheit hat nun ein Ende.
Hört es, ihr Wartenden, nun ist erfüllt, was Gott durch die Propheten verheißen. Endlich hat unsere Sehnsucht gestillt und wir wollen ihn loben und preisen.
Halleluja, Christus ist da, freut euch mit uns und klatscht in die Hände. Halleluja, er ist uns nah und die Dunkelheit hat nun ein Ende.
Ihr Traurigen, Gott kennt euch gut und er sieht euer Weinen und Klagen.
Er nimmt die Tränen und er macht euch Mut, darum kommt doch und lasst es euch sagen.
Halleluja, Halleluja. Christus ist da, freut euch mit uns und klatscht in die Hände.
Halleluja,
Halleluja. Er ist uns da und die hat nun ein Ende.
Halleluja,
Halleluja. Christus ist da, er ist mit uns und klatscht in die Hände.
Halleluja,
Halleluja. Er ist uns nah und die Dunkelheit hat nun ein Ende. Hört es, ihr Einsamen, bleibt nicht allein, da ist einer, der und er verspricht täglich bei euch zu sein, nur bei ihm seid ihr wirklich geborgen.
Halleluja, Christus ist da, freut euch mit uns und klatscht in die Hände.
Halleluja, er ist uns da und die Dunkelheit hat nun ein Ende. Wir wollen singen vom strahlenden Licht, der die Nacht überwunden. Singen von dem, der uns Gnade verspricht und durch den wir das Leben gefunden. Halleluja! Christus ist da, freut euch mit uns und klatscht in die Hände. Halleluja! Er ist uns nah und die Dunkelheit hat nun ein Ende. Halleluja! 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 Christus ist da, freut euch mit uns und klatscht in die Hände!
Sprechen wir noch mal ein kurzes Gebet. Himmlischer Vater, in Jesus bitten wir dich, öffne uns die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Amen. Ermutigung für Entmutigte. Es geht dabei um den Text aus Hebräer 12, der uns gelesen worden ist. Jeder von Ihnen war schon einmal bei einem Arzt. Und normalerweise ist das so, dass der Arzt zunächst versucht, die Ursache der Krankheit aufzudecken. Und nachdem er das geschafft hat, die Ursache der Krankheit aufgedeckt, dann verschreibt er das dementsprechende Medikament, um eben die Ursache zu bekämpfen. Und dann kann einem geholfen werden. Gott macht das eigentlich genauso. Gott hat uns ein Medizinbuch gegeben, geistlich, ein geistliches Medizinbuch. Das ist die Bibel. Und die Bibel deckt nun zunächst einmal die Ursache unserer Krankheit auf, auch die Ursache der Entmutigung. Und nachdem das Wort Gottes die Ursache der Entmutigung aufgedeckt hat, bietet sie uns Hilfe an. Wir haben ein Buch voller Rezepte, das uns sagt, wie wir gesund werden können. Wir wollen das heute Morgen auch so versuchen. Wir wollen zunächst einmal versuchen herauszustellen, nur jetzt anhand dieser Stelle, Hebräer Kapitel 12, was ist eigentlich die Ursache der Entmutigung? Viele Menschen sind entmutigt. Manche haben gar keinen Lebenswillen mehr. Andere lassen sich kaum trösten, leiden unter ihren Lasten, und das geht auch an Christen nicht vorbei. Was ist die Ursache der Entmutigung? Einige Punkte aus dem Hebräerbrief Kapitel 12. Zunächst einmal behindernde Lasten. Vielleicht sind Sie ja nur deshalb entmutigt, weil Sie Lasten mit sich rumschleppen, die Sie hätten schon längst abgeben können. Es heißt in Vers 1, so lasst uns jede Last ablegen. Jetzt könnte man sagen, das ist aber leichter gesagt als getan. Aber wenn Gott uns das anbietet, dann ist das auch möglich. Wir müssen gut lesen, was hier steht. Und lasst uns jede Last ablegen. Haben Sie es verstanden? Jede Last. Ja, gäbe es da eine Last, die wir nicht ablegen könnten? Die wir bleibend mit uns herumschleppen müssen? Jede Last ist jede Last. Gibt es eine Last, die wir nicht ablegen könnten? Nein. Gott ist für alle Lasten ein Abnehmer. Nimm jetzt mal in Gedanken deine spezielle Last oder Lasten. Wie ist das mit Lasten eigentlich? Lasten behindern. Mit Lasten kommt man schlecht vorwärts, oder? Lasten rauben einem die Kräfte. Und Lasten entmutigen, Lasten entmutigen. Haben Sie schon mal eine Last abgelegt? Vielleicht schon mal ein Haus gebaut, schwere Schubkarre geschoben mit voller Sand oder Beton? Das ist immer ein schöner Moment, wenn man die Schubkarre umkippen kann. Ne? Es tut richtig gut. Vor einiger Zeit, es war bei uns zu Hause, meine Frau kam mit dem Einkauf und jeder von Ihnen, der eine Frau hat, weiß, dass sie nicht wenig einkaufen. Und sie fuhr mit dem Auto in die Garage, in die Tiefgarage. Und da stand der ganze Einkauf und ich kam auch gerade irgendwie dazu. Auf jeden Fall stand da eine Schrift an unserem Lift. Weil der Lift gerade repariert wird, ist er außer Betrieb. Boah. Ich sag Ihnen, in dem Moment, als wir das gelesen haben, waren wir schon entmutigt. Die ganzen Sachen, die haben wir aus dem Auto raus. Und erstmal dahingestellt in der Tiefgarage und dann das, was wir tragen konnten, das haben wir dann mit hochgenommen, 10 Treppen. 10 Treppen, aber das. Also den größten Teil des Einkaufs haben wir in der Garage gelassen, aber es kam der Zeitpunkt, jeder, der eine Frau hat, weiß das, dass die Frau sagt, du Norbert, wir können das nicht länger unten stehen lassen, das muss jetzt hoch. Entmutigt schauten wir uns an. Wie machen wir das jetzt am besten? Die vielen und schweren Lasten, Sachen. Und 10 Treppen. Also richtig sorgenvoll ging was unsere Wohnung. und gingen dann gerade so links Richtung Treppe und auf einmal hörten wir, der Lift kam hoch, der Monteur stieg aus, macht den Zettel ab und sagt, der Lift ist wieder frei. Ich sage Ihnen buchstäblich, das war eine richtig frohe Botschaft. Ja, das war eine richtig frohe Botschaft. Was war das für eine Erleichterung? Und dann haben wir unsere ganzen Sachen genommen, auf einmal war das gar kein Problem mehr. Nicht, dass die Sachen nicht mehr da gewesen wären, die waren immer noch da, oder? Die Lasten. Aber das war jetzt kein Problem mehr, wir waren nicht mehr entmutigt, weil wir konnten das jetzt alles nehmen, da um die Ecke in den Lift rein. Und jetzt wurden wir mitsamt dem Lift hochgetragen. Das bedeutet, die Lasten waren immer noch da, die waren nicht weg. Standen neben uns, aber wir wurden jetzt mitsamt den Lasten getragen. Calvin sagt es ungefähr so, nichts tröstet mehr als mitten im Elend von der Liebe Gottes getragen zu werden. Es sind ja die Lasten, die uns behindern. Und wir müssen uns nicht einbilden, dass Gott da mit dem Finger schnipst und sagt, so, jetzt sind die Lasten weg, haben sich in Dunst aufgelöst. Darum geht es nicht, das ist ein Wohlfühlevangelium. Das wollen wir nicht verkündigen. Kann Gott auch machen, er kann die Lasten wegnehmen, dass sie nicht mehr da sind. Das ist bei ihm alles möglich, aber in der Regel macht er das nicht. Oder nicht so häufig. Meistens bleiben uns die Lasten, aber er ist unsere Kraft, er trägt uns mitsamt der Last, so dass wir sie ertragen können. Ja? Wir werden wie im Lift mitsamt den Lasten gehoben, das ist das Gute. Und dann sind uns die Lasten nicht mehr eine erdrückende Last. Aber, das ist das Problem, unser Glaubenslift ist manchmal kaputt. Oder unser Vertrauenslift, der ist manchmal außer Betrieb. Oder der Hoffnungslift, der klemmt manchmal, ja, und da braucht er eine Revision. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Lasten. Da gibt es Sorgenlasten, da gibt es Gedankenlasten, da gibt es Arbeitslasten, da gibt es familiäre Lasten, berufliche Lasten. Es gibt materielle Lasten, Krankheitslasten, aber auch Sündenlasten und es gibt Gesetzeslasten. Wie bitte Gesetzeslasten? Ja, Gesetzeslasten. Und ich darf das ja nicht unterschlagen. Um Letzteres ging es nämlich bei den Hebräern. Wissen Sie, worunter die Hebräer gelitten haben? Unter Gesetzeslasten. Unter dem levitischen Gesetz waren sie gefangen genommen und begriffen nicht die Freiheit in Christo. Der große Irrtum und darum die große Last vieler Christen ist die, dass sie meinen, durch Gebote und Gesetze weiterkommen zu können oder in der Heiligung fortfahren zu können. Und das ist absolut nicht wahr. Gehorsam ja, aber Gehorsam in Christus. Tun Sie alle das, was Jesus Ihnen gesagt hat. Das Gegenteil ist richtig. Die Lasten des Gesetzes beschweren uns. Drücken uns nieder und halten uns auf. Und darum brauchen wir umso mehr den Gehorsam in Christus Jesus. Wenn die Bibel sagt, wir sollen jede Last ablegen, dann meint sie das natürlich auch so und dann ist das auch möglich. Psalm 55 sagt, Vers 23, wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Ich las die Geschichte von Paul Gerhardt, wir haben ja auch einige Lieder, diesem alten Mann, Paul Gerhardt, dieser große Theologe ist er gewesen, auch Pastor ist er gewesen und auch Liederdichter, Schreiber. Und dieser Paul Gerhardt wurde im Jahre 1666 von seinem Predigtamt in Berlin suspendiert. Und das ging damals noch anders als heute. Der musste um seines Glaubens willen nicht nur seinen Beruf aufgeben, der musste sogar Berlin verlassen. Der musste raus aus Berlin und er hatte keine Unterkunft. Der wusste nicht, wo soll ich jetzt hin? Und jetzt war er ein paar Tage übergangsmäßig mit seiner Frau in einer günstigen Pension und sie haben sich Sorgen gemacht, wie geht unser Weg jetzt weiter? Und die Frau, die wollte fast vor Kummer untergehen. Und dann hat sich Paul Gerhardt, hat sich um seine Frau gekümmert und er hat sie versucht zu trösten und er hat ihr Psalm 37 zitiert, Vers 5. Du Frau, hier steht, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und danach ist der Paul Gerhardt in den Garten gegangen und hat das bekannte Lied gedichtet, Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege, ja? Dem Herrn. Und nachdem er dieses Lied gedichtet hat, ist er zurückgegangen zu seiner Frau und hat seiner Frau die Strophen dieses Liedes vorgelesen und er war gerade fertig. Mit der letzten Strophe, da kamen zwei Abgeordnete des Herzogs Christian zu Meersburg in ihr Zimmer. Die sind extra von Meersburg nach Berlin gereist, haben sich diesen großen Weg auf sich genommen, im Auftrag dieses Herzogs, und haben den Pastor Gerhard gebeten, er möge doch nach Meersburg kommen. Es lege eine Einladung für ihn vor. Und dann ist der Mann nach Meersburg gereist und hat dort eine monatliche Pension bekommen von dem Herzog und später dann noch an einem anderen Ort eine hohe, gut abgesicherte, lebenslange Stellung. Wunderbar, ja? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Lasten entmutigen, darum sagt die Bibel, so lasst uns jede Last ablegen. Tun Sie das doch. Zweitens, auch die Sünde entmutigt, wir kommen da auch nicht dran vorbei, es heißt dann eben weiter, und lasst uns jede Last ablegen, und dann im fortlaufenden Text, und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und uns entmutigt. Hören wir gut zu, auch hier, jede Last, und hier, die leicht, das ist bei mir hängen geblieben, die leicht umstrickende Sünde, geht ganz leicht, ganz schnell, das ist Sünde. Die Sünde braucht gar nicht viel, die Sünde braucht nur den kleinen Finger, die Sünde braucht nur Gedanken, die Sünde braucht nur einen Blick, die Sünde braucht nur, dass du dich irgendwie irgendwo mit irgendwas beschäftigst, das reicht schon. Dann bist du schon gefangen. Stimmt es? Ja. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, das ist ja um die Welt gegangen, die Bilder der US-Gefangenen in Guantanamo. Man war entrüstet, als man das gesehen hat. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Haben Sie die Bilder noch vor Augen? Die waren ja in allen Zeitungen und Illustrierten. Da hatte man die Gefangenen, es war ein richtig deprimiertes, trauriges Bild, angekettet an Füße und Handgelenke. Dunkle Kapuzen waren denen übergezogen, über den Kopf, und dann waren die noch umgeben mit einem hohen Zaun und mit bewachenden Soldaten, die bis an die Zähne bewaffnet waren. Wie gesagt, diese Bilder gingen um die Welt und die bewegten einen. Es gab keine Möglichkeit zum Weglaufen, das war wirklich zerknirschend, solche Menschen da in ihrem Elend zu sitzen. Und wir regen uns da vielleicht auf, wir sind getroffen in unserem Herzen, aber die Sünde ist viel schlimmer. Sünde hindert uns daran, geistlich zu wachsen. Die Sünde bindet ein wie ein Spinngewebe. Sie umstrickt uns. Sie nimmt uns so gefangen, dass wir nicht mal mehr in den Gedanken freikommen. Was meinen Sie, man hat immer wieder mit solchen Leuten zu tun, die sagen, ich bin in meinen Gedanken gefangen sogar. Sündig. Gegen Christus, gegen Gott. Und ich will das gar nicht. Die Sünde hindert uns, geistlich zu wachsen und vorwärts zu kommen, das Ziel zu erreichen. Sünde behindert uns, sie nimmt uns gefangen, sie engt uns ein. Wir sind einfach nicht mehr frei, wie ein Spinnnetz. Und das Angebot Gottes ist doch grandios. Ich finde das grandios. Der bietet uns keine Formel an, so wie andere Religionen das tun. Konfuzius vielleicht oder Buddha da und im Hinduismus, wo du da jetzt, was weiß ich, da 10.000 Stufen hochklettern musst, mit Nadeln bespickt und so. Ja? Damit du los wirst von deiner Sünde. Selbstkasteiung vielleicht so, ne? In einer dunklen Zelle so, mit einer Peitsche selber so am Rücken kloppen. Das bietet uns die Bibel gar nicht an, komisch. Die sagt uns, auch die Sünde legt ab. Einfaches Angebot. Warum? Weil Jesus alles getan hat. Weil Jesus die ganze Sünde am Kreuz von Golgatha getragen hat. Weil er das Befreiungskonzept durchgelebt hat und gewirkt hat. Das ist Befreiungsdienst. Die Bibel redet gar nicht vom Befreiungsdienst. Ist dir das mal aufgefallen? Das machen alles wir Menschen. Ja, da musst du 100.000 Mal in dieselbe Seelsorge und dann musst du besonders bevollmächtigte Leute kommen. Und die müssen dann dreimal über dich beten und dann nochmal viermal über dich beten und dann nochmal fasten und dann nochmal beten und dann müssen sie erstmal eine Vision bekriegen, wo du denn jetzt gefangen bist und dann muss das besonders bebetet werden. Die Bibel sagt das nicht. Keiner Stelle, habe ich noch nie gefunden, so ein Befreiungsdienst. Tut mir leid. Sie vielleicht? Gibt's nicht. Die Bibel sagt das anders. Die Bibel sagt, leg die Sünde ab. Der Befreiungsdienst ist ja bereits geschehen durch Jesus am Kreuz von Golgatha, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Wir müssen das nur wagen, im Glauben auch wirklich zu tun, durchzusetzen und zu ergreifen. Sonst werden wir nämlich nie frei, bei 100 Befreiungsdiensten nicht, wenn wir das nicht glauben. Einfach das Angebot annehmen. Zum Beispiel heute sagen, ja, ich will das tun. Ich will jetzt in Jesu Namen die Sünde ablegen. Ich weiß genau, wo ich gefangen bin. Ich weiß es ganz genau. Ich will es ablegen. Dann ist dir geholfen. Buße tun darüber, Vergebung bitten. Wenn du das nicht tust, bleibst du ein Gefangener und die Sünde zieht dich immer mehr. Die Sünde kennt keine Gnade. Gott kennt Gnade, die Sünde nicht. Der Teufel kennt keine Gnade. Der umwickelt dich immer eine Schnur mehr. Willst nicht? Wieder eine Schnur mehr. Willst nicht? Wieder mehr. Gedanken, das Fleisch, das Herz, die Beine, deine Hände, deine Augen, alles wird umwickelt, alles wird gefangen, immer mehr gefangen. Du kannst dich immer weniger frei bewegen. Was entmutigt noch? Ermutigende Botschaft, ne? Was entmutigt noch? Fehlende Ausdauer. Es heißt dann weiter, also die Last ablegen, die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Mit Ausdauer laufen. Wann bekommt man Ausdauer? Wenn man trainiert, ne? Wer nicht trainiert und immer nur faul auf seiner Haut liegt, ja, der wird keine Ausdauer bekriegen, keine Kondition. Da muss man trainieren. Und man muss natürlich auch ablegen. Ein Sportler zum Beispiel muss alles ablegen, was ihn behindert. Ich meine, keiner kann sich vorstellen, dass ein Olympiaschwimmer mit Pelzmantel ins Wasser springt. Oder ein Ski-Alpin-Fahrer da irgendwie mit einem dicken Rucksack noch auf dem Buckel. Oder ein 100-Meter-Läufer mit Kugel an den Beinen oder so. Das geht nicht. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Damals, als ich noch jung war, heute kann ich mich kaum selber über Wasser halten. Aber damals war ich im DLRG, also im Deutschen Lebensrettungsgesellschaft da. Und bin ausgebildet worden als Rettungsschwimmer. Und dann wurden uns da schwere, leinene Kleider angezogen. Und dann mussten wir mit diesen leinenen Kleidern ins Wasser springen. Und dann unsere Übungen machen und so weiter und so fort. Und da hat man gemerkt, tschalaputschalado, das ist aber schwierig. Das zieht aber nach unten. Wenn die Kleidung Wasser zieht, oder? Kann man sich kaum noch bewegen. Also, wenn man sich im Sport bestätigt und wenn man nicht fit ist oder eben nicht abgelegt hat vorher, dann wird man nach einer gewissen Zeit, kommt einfach die Versuchung hoch, aufzugeben. Es kann sein, dass man dann einfach entmutigt wird. Da ist anfänglich kein Erfolg. Man fängt vielleicht mal irgendwann an zu joggen oder Velo zu fahren und nach ein paar Monaten geht das ganz gut, ist kein Problem mehr, aber wenn man so anfängt, so die ersten Male, nach dem ersten Kilometer joggen, wenn man am liebsten sagt, ach Mensch, ich habe keine Lust mehr, du, geh nach Hause. Ist das nicht so? Man entmutigt sich selbst, bis man richtig trainiert hat. Jemand schreibt in einem Kommentar, heißt es zu dem Begriff Ausdauer, Ausdauer ist die beständige Entschlossenheit, weiterzumachen, ungeachtet der Versuchung, langsamer zu werden oder aufzugeben. Nicht aufgeben, weitermachen. Im Glauben weitermachen. Nicht aufgeben, weiter beten, weiter für die Familie hoffen, weiter kämpfen, weiter überwinden. Nicht aufgeben. Der Grund, warum eben manche so schwerlich weiterkommen und aufgeben, ist, sie haben keine Ausdauer und sie haben keine Ausdauer, weil sie nicht trainieren. Und was ist denn Trainieren? Geistliches Trainieren. Da geht es ja nicht um Joggen oder Velofahren. Geistliches Trainieren ist, dass ich Jesus vor Augen habe. Geistliches, dass ich mit ihm in Verbindung bleibe. Geistliches Trainieren ist, dass ich immer wieder die Bibel nehme und darin lese und dass ich ein regelmäßiges Gebetsleben führe. Ja? Dass ich regelmäßig in die Gottesdienste komme und in die Gebetsstunde. Das ist geistliches Trainieren. Die Bibel sagt im 1. Timotheus 4,8 nach der neuen evangelistischen Übersetzung, da heißt es, Sich in körperlichen Entbehrungen zu üben, bringt nur wenig Nutzen. Da geht es übrigens auch um Gebote. Ja? Nicht um Vitamine, um Gebote. Aber, heißt es hier in der Übersetzung, aber zu trainieren, wie man Gott liebt und ehrt, das ist in jeder Hinsicht nützlich, weil das eine Verheißung für das jetzige und das zukünftige Leben hat. Trainieren, wie gehe ich mit Jesus? Ausdauer bekommen, geistlich, sonst wirst du entmutigt. So, viertens, der fehlende Blick für Jesus entmutigt auch, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Kürzlich war ich in einer schönen Gegend in der Schweiz und hatte da einen Dienst in einer Gemeinde und dann war ich noch bei einer Familie eingeladen zum Essen und die wohnten so richtig schön so am Berg und da hat man eine Aussicht von da aus, bis zur Jungfrau ja, hin. Wunderschöne Aussicht und dann habe ich doch so gesagt, ja ich sag, Mensch, habt ihr hier eine schöne Aussicht, das ist ja herrlich, also die Schweiz ist so schön. Und dann sagten sie mir, ja, und sagte, manchmal sind die Berge zum Greifen nah, denkt man, das sind 20 Kilometer bis da, mitten in der Bergwelt. Und dann wieder siehst du die Berge überhaupt nicht. Du denkst, es gibt gar keine in der Schweiz. Ne? Sieht aus wie in Holland. Ja, woran liegt das? Am Wetter. Wenn man die Berge sieht, dann liegt das am Wetter, weil das ist eine ganz klare Sicht. Und wenn man die Berge nicht sieht, dann liegt das auch am Wetter, weil das Wetter ist trübe und dunstig oder diesig. Ja? Und manchmal ist das auch mit unserem Leben so, da ist unsere Seele trüb oder Dunst hat sich auf unser Leben gelegt, da ist keine Klarheit, das kann ein schlechtes Gewissen sein, so der Dunst eines schlechten Gewissens. Und dann wird der Blick trübe und dann sehen wir Jesus nicht mehr. Das ist alles so weit weg, bis das weggeräumt ist. Und dann wird die Sicht wieder klar und dann hat man ihn wieder vor Augen, ja, geistlich. Fehlende Gemeinschaft mit dem Herrn, Distanz zu seinem Wort. Kein Gebet mehr, wenn man die Sünde nicht ablegt, Lasten. Jesus ist da unser Vorbild. Wenn wir Jesus nicht mehr als Richtschnur haben, als unser Vorbild, dann fehlt uns der richtige Blick. Und da kann man sich auch gerade fragen, ja, wie hat denn Jesus gelebt? Jesus hatte ja ständig den Vater vor Augen. Das war sein Leben. Immer sehe ich den Vater. Alles, was ich den Vater tun sehe, das tue auch ich. Das war sein Leben, seine Harmonie. Und klappte alles, stimmte alles, funktionierte alles. Und im Hebräerbrief hier, Kapitel 12, Vers 2 und 3, steht was ganz Interessantes. Ich weiß nicht, ob Sie da mal drauf geachtet haben, so auf diese Reihenfolge. Da heißt es nämlich 2 und 3, indem wir hinschauen auf Jesus also, ja, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt kommt es, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Und dann achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert, dass ihr euch nicht entmutigen lasst. Und sehen Sie mal, wie war das mit Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete? Ich finde das ein ganz interessanter Satz. Satzaufbau oder Satzstellung. Jesus hatte nämlich zuerst die Freude des Triumphes vor Augen. Und das wurde ihm zur Kraft dafür, dass er das Leid des Kreuzes erdulden konnte. Der hat nicht aufgehört zu gucken, nur bis zum Kreuz und dann nicht weiter. Der Jesus hat zuerst einmal über das Kreuz hinweggeblickt, in die Herrlichkeit Gottes, in seine Stellung zur Rechten des Vaters, da hat er hingeguckt, auf seinen Sieg, auf seinen Triumph, auf seine Wiederkunft, auf die Frucht seiner Arbeit und so weiter, auf die Engel im Himmel und die Herrlichkeit, da hat er hinaufgeguckt, das hat er angeschaut. Und dann konnte er auch auf das Leid schauen und sagen, um dieser Herrlichkeit willen kann ich das zeitlich begrenzte Leid ertragen. Ich lese Ihnen das noch einmal. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Wir bleiben mit unseren Blicken meist im Leid der Gegenwart stecken und blicken nicht darüber hinaus auf das Endziel. Das ist unser Problem und darum sind wir entmutigt. Es wird ja auch hier gesagt, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Guckt doch mal weiter. Ich habe das mal gelesen, ein Forschungsbericht hier über Michael Schumacher und die haben da so einen wissenschaftlichen Test mit dem gemacht und die haben gesagt, der Michael Schumacher fährt unter anderem so gut, weil der guckt weiter als die anderen Fahrer. Interessant, ja? Jeder Mensch, wenn er Auto fährt, hat ja einen Fixpunkt, wo er hinschaut, wo er sich instinktiv da irgendwie dran ausrichtet. Und der Michael Schumacher schaut einfach weiter. Der guckt weiter und darum ist er schneller und kann besser reagieren und so weiter und so fort. Habe ich mal gelesen in einer Zeitschrift. Ist eine gute Anwendung. Wir müssen weiter gucken. Dann kommst du besser vorwärts. Wir müssen weiter gucken. Also dem Herrn Jesus war das Wichtigste am wichtigsten und darum achtete er die Schande für gering. Du musst jetzt durch Leid, ja. Aber das ist ja nicht das Letzte für einen Christen. Für einen Nicht-Christen, ja, da kommt er danach die Hölle. Die haben also wirklich nichts Ermutigendes, ja. Darum ist die Welt auch immer nicht ermutigt, immer nur phasenweise so. Die Welt ist immer nur ermutigt, so jetzt gerade so einen Moment, so mal so eine Phase und dann wieder. Oh. Aber Christen dürfen eigentlich immer ermutigt sein, weil sie wissen, es ist ja noch ein herrliches Ziel, das vor mir steht. Sehen Sie, Sie erleben die Gerechtigkeit Gottes nicht immer hier auf dieser Erde. Damit müssen wir uns abfinden. Wir kriegen nicht immer die Antwort, warum, weshalb, wozu, hier auf dieser Welt. Aber wir kriegen sie. Wer überwindet? Ja? Sehen Sie, Psalm 58, 12 sagt, und die Leute werden sagen, es gibt doch einen Lohn für den Gerechten. Es gibt doch einen Gott, der richtet auf Erden. Das sage ich Ihnen, das ist auch das, was mich tröstet im Blick auf Israel. Ich sage mir ganz einfach, schau auf die Zukunft. Natürlich müssen wir auch das, was jetzt geschieht, in Israel vor Augen haben, das ist ja klar. Aber da würden wir entmutigt, wenn wir nur darauf blicken. Aber als Christen dürfen wir weiter blicken in das prophetische Wort hinein und wissen, der Herr kommt, der Sieger ist da, der Sieger kommt zurück, der Messias Israels, und er wird den Frieden in dieser Region aufrichten. Und er wird sein Volk Israel erlösen und erretten. Und das ermutigt, oder nicht? Und vorher muss Israel noch durch Leid. Und die Leute werden sagen, es gibt doch einen Lohn für den Gerechten. Es gibt doch einen Gott, der richtet auf Erden. Das wird jeder Mensch erfahren, wenn du jetzt auch während deines Lebens keine Antwort kriegst. Noch etwas entmutigt. Ein letzter Gedanke dazu. Wenn man Gottes Absichten missversteht. Dazu haben wir nämlich auch den Hang als Kinder Gottes, die Absichten Gottes falsch zu deuten. Dann wird man entmutigt. Hebräer 12, 4 bis 11, es ist gelesen worden, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhne spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht. Entmutige dich doch nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihre Züchtigung erduldet, so behandelt Gott euch ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja auch unsere leiblichen Väter, die uns erzogen und gezüchtigt haben, weil sie uns liebten, heißt es dann. Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen recht schien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns für den Augenblick nicht Freude, sondern Traurigkeit. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Immer das Danach, 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 es geht weiter. Beim Christen geht es immer weiter. Ja, jeder Christ geht der ewigen Jugend entgegen. Ne? Christ wird gar nicht älter, wird immer jünger. Körperlich werden wir schon älter. Aber von der ewigen Perspektive her gehen wir ja der Ewigkeit entgegen. Das Dumme in unserem Leben ist oft, dass wir die Züchtigung Gottes immer als Drohung auffassen, als Strafe. Dabei heißt es hier, es klingt wie ein Gegensatz, ihr habt das Trostwort vergessen, achte nicht gering die Züchtigung. Es ist auch wieder sowas, nicht? Ihr habt das Trostwort vergessen, achte nicht gering die Züchtigung. Normalerweise würde ich sagen, also ist doch kein Trostwort. Ist doch kein Trostwort, gezüchtigt zu werden. Also mein Vater mich früher gezüchtigt hat oder meine Mutter, da war das alles andere als Trost, ja? Ist so mancher Handfeger da hinten kaputt gegangen, ja? Da war ich nicht getröstet. Ihr habt das Trostwort vergessen, achte nicht gering die Züchtigung. Ja. Wir fassen Gottes Absichten manchmal verkehrt auf und missdeuten seine Liebesabsichten. Wir meinen, wir würden von ihm gequält, wir würden von ihm gestraft, gedemütigt und streng erzogen. Wir dürfen Züchtigung nicht immer mit Strafe verwechseln. Das kann es zwar auch bedeuten, ist klar. Aber in erster Linie bedeutet Züchtigung Gottes in der Bibel Erziehung, Wegweisung, Zurechtbiegung, Hilfe. Es ist ein Zeichen dafür, dass du Gott nicht egal bist, dass er sich um dich kümmert, dass du sein Sohn und seine Tochter bist. Dafür ist Züchtigung ein Beispiel und ein Beispiel dafür und ein Hinweis darauf, dass er dich ganz persönlich lieb hat. So steht es hier in diesem Text. Und es dient uns zum Besten. Ja? Wir haben ja gesagt, wir dürfen einerseits jede Last ablegen, aber es gibt auch Lasten, die der Herr uns auferlegt, damit wir weiterkommen. Wenn wir die nicht hätten, dann wäre es vielleicht gar nicht so gut in unserem Leben. Das können wir auch mal wissen. Wer weiß, wo wir stünden, wo wir geistlich stünden, wenn alles immer so harmonisch funktionieren würde. Ich habe mal gelesen, dass es gibt Gebiete in Asien oder auch im Nahen Osten soll es das geben, da tut man Palmen, ja, Palmen, den legt man ganz schwere, große Steine oben in die Baumkrone. Nicht um die zu ärgern, zu quälen, sondern damit der Baum nicht zu schnell in die Höhe wächst. Daran will man ihn hindern und dadurch wird der Stamm kräftiger, das Holz wird fester und die Früchte werden zahlreicher. Darum legt man den schwere Steine oben in die Baumkrone. Jemand hat mal geschrieben, wir Christen wollen Krisen und Krankheiten immer wegbeten. Dabei sollten wir daran denken, dass Krisen uns auch von Gott geschenkt sein könnten, damit wir geistlich reifen. Es könnte manchmal sogar notwendig sein zu beten, Herr, ich danke dir für diese Krise in meinem Leben. Sie kennen Arno Fröse, unseren amerikanischen Mitarbeiter, der Direktor unseres Midnight Call in Amerika. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, wir wollen, wenn wir die Zeit dafür haben, wollen wir das unbedingt ins Deutsche übersetzen. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, ich danke dir, Herr, für die Gebete, die du nicht erhört hast. Ganzes Buch. Und dann bringt er ganz viele biblische Beispiele. Ich danke dir, Herr, für all die Gebete, die du nicht erhört hast. Sprüche 24,10 sagt, zeigst du dich lässig, andere Übersetzungen sagen, mutlos oder schlaff. Also zeigst du dich mutlos oder schlaff am Tag der Not, gerät auch deine Kraft in Not. Oder nach Hoffnung für alle, wenn du in der Not schwach und mutlos bist, dann bist du es auch sonst. Irgendwie auch treffend, ja? So, was ermutigt uns aber? Was uns entmutigt, okay, was ermutigt uns? Zum Beispiel die Wolke von Zeugen. Hebräer 12,1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Also Gott will uns sagen durch dieses Wort, schaut doch mal um die Wolke von Zeugen um euch herum. Diese Wolke von Zeugen bedeutet nicht, vielleicht meint das jemand irrtümlich, dass uns verstorbene Christen sehen könnten. Das bedeutet das nicht. Es kann uns kein verstorbener Christ sehen, keiner. Nur Gott sieht uns. Und die Engelwelt natürlich, denen er das zulässt. Aber kein verstorbener Christ sieht uns. Diese Aussage bezieht sich vielmehr auf die Glaubenshelden, die im vorhergehenden Kapitel 11 des Hebräerbriefes, bevor Kapitel 12 beginnt, erwähnt werden. Ihr Zeugnis, ihre Lebensführung, ihr beispielhaftes Vorleben, ihre Erfahrung, ihr Sieg, aber auch ihr Leid ist für uns wie eine Wolke von Zeugen. Ja? Ihr Zeugnis umgibt uns wie eine Wolke. Hebräer 11. Da haben wir Hebräer Kapitel 11, diese Glaubenshelden, da werden Helden erwähnt, die haben Wunder erlebt, die haben Königreiche bezwungen, die haben Gerechtigkeit gewirkt, die haben in ihrer Schwachheit Kraft bekommen. Und da gibt es dann andere Glaubenshelden, genau solche Glaubenshelden, die sind gefangen geworden, die sind misshandelt worden, verfolgt worden, getötet worden, die haben Mangel gelitten und Bedrängnis und so weiter und so fort. Beide werden erwähnt, das Positive und das Negative, aber beide Gruppen sind Glaubenshelden. Die Erwähnung der einen bedeutet nicht, dass sie angesehener gewesen wären als die anderen. Oder gesegneter gewesen wären als die anderen. Das ist immer das, was wir meinen. Wir meinen immer, ja, dieser, was weiß ich, der Fritz da, der, Mensch, der sich ein Auto leisten kann und ein eigenes Haus und so, Mensch, und ich hock hier in meiner Hütte, in meiner Wohnung hier, mitten im Industriegebiet, ja, der ist ja viel gesegneter als ich. Ja, wer sagt das denn? Wer sagt das denn? Oder da ist eine Mission, da sagt man, ja, die haben finanzielle Schwierigkeiten, die sind wohl nicht so gesegnet. Und die anderen, die haben finanziell überhaupt keine Probleme, die sind bestimmt gesegnet. Es kann genau das Gegenteil sein. Nee. Segen ist was ganz anderes. Ganz was anderes. Das kann man nicht am Materialismus messen. Frucht. Die Frucht, das ist Segen. Also die Leid erlebt haben, das waren genauso Glaubenshelden wie die, denen es sehr, sehr gut ging. 2. Korinther 4, 8 bis 11. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben. Beständig dem Tod preisgegeben. Später dann Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ja, das Leib geht einfach kaputt. Ich meine, ich bin erst 51, aber ich merke das auch schon langsamer. Plötzlich Brille. Wenn einem die Brille wegnimmt, wird man total hilflos. Ja, nichts mehr. Kann keine Bibel mehr lesen, sieht das nicht mehr. Im Auto keine Armaturen mehr. Beim Essen sieht man nur einen Topf. Ja, ja. Ohne Brille. Das ist ja noch eine relativ kleine Sache. Die Zellen verfallen ab 20, 21. Ermutigend, ne? Das ist so. Und da kommt auf einmal Krankheit. Der Mensch wird anfällig für Krankheiten mit dem zunehmenden Alter. Das ist ganz normal. Und das können wir auch nicht aufhalten. Keine Mittel der Welt. Das ist in unser Leben hineingelegt. Aber der inwendige Mensch, der geistliche Mensch, unsere Seele, unser Herz in Christus, das ewige Leben, das wird von Tag zu Tag erneuert. Darum sage ich ja, wir gehen der ewigen Jugend entgegen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Sieh auf das Ziel. Sieh auf das Ziel. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber, sehen Sie die Bibel, Augenblick und danach. Augenblick ist schwer, Krankheit, vielleicht hat man Krebs, vielleicht liegt man im Sterben, vielleicht hat man jetzt gerade Verfolgung oder Mangel an irgendetwas, aber die Bibel ist immer begrenzt. Wie lange, weiß ich nicht. Kann manchmal Jahre gehen. Ne? Manche müssen sterben, gehört auch dazu. Müssen wir den Willen Gottes erkennen. Herr, was ist jetzt hier dein Wille? Wie müssen wir jetzt hier beten? Nicht der Augenblick ist entscheidend. Scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. 2. Korinther 4, 17 sagt, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über allen Maße wichtige Herrlichkeit. Also Trübsal, zeitlich und leicht, Herrlichkeit über alle Maßen, wichtig und ewig. Offenbarung 3, 12, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Ich möchte zum Schluss kommen, aber es hat mich doch sehr bewegt. Der wird nie mehr hinausgehen. Alles andere ist zeitlich, hat immer ein Ende. Und leicht, sogar die schwerste Trübsal. Aber eines Tages im Paradies Gottes, der wird nie mehr hinausgehen. Ich meine, kennen Sie so Augenblicke, so Momente, wo man sich wünscht, die sollten am liebsten nie mehr vergehen. Kennen Sie das? Ich habe das so, auch bei unseren Kindern haben wir das erlebt. Manchmal haben die Kinder so ein gewisses Alter und eine Phase, da sagt man sich, ach, jetzt müsste das so bleiben. Ich meine, das ist dummes Denken, das weiß ich auch. Ja. Aber trotzdem, man denkt manchmal, oh, so müsste das jetzt bleiben. Oder sie sind vielleicht in einem Es geht ihnen gut nach Geist, Seele und Leib und sie sind mit ihrer Frau in einem wunderschönen Urlaubsort und fühlen sich so richtig wohl, stimmt einfach alles, harmonisch stimmt einfach alles. Und sie sagen, oh, jetzt müsste das doch länger gehen oder so. Und dann, dann beginnt die letzte Woche, die letzten 4 Tage und dann fängt es schon wieder an. So, ne? Ja, nach 4 Tagen müssen wir bald wieder Koffer packen und wieder zurück und oh, am Montag muss ich wieder ins Geschäft und wenn ich da schon die Mitarbeiter wieder sehe mit ihrem und so, ne? Ja, ist doch so, oder? Es gibt so Momente, wo man einfach, oder in der Natur vielleicht, oder ich weiß auch nicht, wo man sagt, ach, würde das doch so bleiben. Und ich sage Ihnen, das finde ich so wunderbar, dass hier steht, und er wird nie mehr hinausgehen. Es wird es geben. Es wird es geben. Eines Tages werden wir an einem Ort sein, in einer Herrlichkeit, in einer Ewigkeit, in einem Liebesrauschen, nicht gefühlsmäßig, sondern wirklich durchdringend, in einem wunderschönen Augenblick, der alles vergessen lässt, was war, der nur noch Glück und Zufriedenheit und obere Glückseligkeit ausstrahlt und das Schönste, es wird nie mehr aufhören. Stellen Sie mal vor, ein Happy End ohne End. Ne? Ein Happy End ohne End. Happy End, da steckt ja das End schon wieder drin. Das ist ja nichts, ne? Da sehen wir, das ist das Leben. Überall mal ein End, selbst im Happy. Ne? Happy End, ja. Aber ein Happy End ohne End. Happy End ohne Schluss. Adam und Eva mussten damals wegen der Sünde das Paradies verlassen. Und dann kam der zweite Adam oder der letzte Adam, Jesus Christus. Und durch sein Werk am Kreuz und durch seine Auferstehung dürfen wir einmal an einem Ort sein, im ewigen Paradies Gottes, und wir dürfen immer da bleiben, müssen nie wieder raus. Wer überwindet, das heißt, wer glaubt. Und so sehen wir das doch auch mal im Blick auf die Menschen, die uns jetzt vielleicht leid tun, die vielleicht sogar sterben müssen oder verfolgt werden und Märtyrertod leiden müssen und so weiter. Bleiben wir doch nicht dastehen. Denken wir doch mal weiter. Darüber hinaus gucken. Ja? Damit ihr in eurem Mut nicht matt werdet und ermutigt werdet. So, aber eben, darum kommt es auf die Entscheidung an. Es nützt alles nichts, wenn wir das wissen, wenn das alles Theorie ist, wenn man das vielleicht darlegt, jetzt so vom Hebräer Kapitel 12 ausgehend. Nein, es muss auch, das ist die Bibel immer, es muss zur Entscheidung kommen hier. Wenn es heißt, leg die Last ab, ja, dann muss ich das tun. Das kann ich nicht nur hören und sagen, ach ja, das ist aber ein schöner Gedanke, den Gott uns da weitergibt. Oder leg die Sünde ab, ach ja, das kann man alles in Jesus, also aber auch herrlich. Ja. Nein, wir müssen es auch tun. Und aufblicken auf Jesus, wir müssen es auch tun. Und den Glauben ergreifen, dass es nachher weitergeht. Das müssen wir auch tun. Darum hier, Hebräer 12, 12. Darum, weil das alles Realität ist, weil es weitergeht, weil ihr Hoffnung habt, weil ihr keinen Grund habt, als Christen zu resignieren. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Tut was. Stell dich hin wieder. Richte dich auf, was hat der Engel gesagt zu Elia? Also ich will nicht mehr leben, die Isebel, die böse Isebel. Ich habe auch nichts mehr richtig zu essen und zu trinken. Der einstmals große Prophet, der Engel tritt ihn an der Seite und sagt, steh auf und iss, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Das war die Antwort Gottes. Ja, wir wünschen uns das manchmal anders, aber wir müssen es einfach ergreifen. Zur Entscheidung durchdringen. Das konnte der Johannes. Johannes der Täufer konnte das. Der hat den Herrn Jesus gefragt, Mensch, dieser große Prophet, der so viel Erfolg hatte, dem sind zu Tausenden nachgerannt, der hat die getauft und so, der hat eine Vollmacht. Und auf einmal sitzt er im Gefängnis. Derselbe Mann sitzt im Gefängnis, elend im Gefängnis da. Und dann fing er an zu zweifeln. Und dann sagt er, da schickt er seine Jünger und sagt, ja, fragt ihn mal da, den Messias, Jesus Christus, ob er der ist, auf den wir warten, oder ob wir auf einen anderen warten müssen. Und dann kommen sie zu Jesus, stellen ihm die Frage und er antwortet, ja schaut mal, was ihr seht. Blinde sehen, wieder Lahme gehen, Tote werden auferweckt und so. Also ich bin's. Und dann sagt er, Jesus macht einen Zusatz und sagt, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und wissen Sie, aus dem Ganzen wird ersichtlich, da hat Johannes diese Antwort für sich im Glauben in Anspruch genommen und man hört nichts mehr. Er kann jetzt sogar ruhig in den Tod gehen, wird geköpft. Aber Jesus sagt sofort im Anschluss daran, dieser Johannes, ist der größte aller Propheten, auch wenn er Gottes Weg nicht verstanden hat. Wir dürfen dem Herrn ganz offen alles sagen, was uns bedrängt. Auch unsere Ängste dürfen wir ihm kundtun. Wir müssen nicht rumheucheln. Das ist ja auch das Schöne, dass wir da nicht da irgendwelche Ausreden suchen müssten oder was. Er weiß ja sowieso alles. Wir können ihm alles frei und offen sagen. Auch unsere Zweifel, das, was uns kränkt. Aber dann sollten wir hier Hebräer 12, 9, da heißt es mittendrin, sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen? Dem Vater der Geister unterwerfen. Paulus konnte sagen in seiner Bedrängnis, denn ich habe gelernt, in welcher Lage ich mich auch befinde, mir genügen zu lassen. Wir dürfen uns in seiner Gnade genügen lassen und Ja sagen, uns unterwerfen und darin stark werden. Und ich sage, wenn Sie das heute Morgen für sich tun können, die Last ablegen in einem Glaubensgebet, die Sünde ablegen und loslassen, die sie umstrickt hat, in Jesu Namen die Befreiung annehmen, auch die Lebenssituation, in der sie jetzt gerade stehen, annehmen und darüber blicken auf das, was Jesus für uns hat, auch wenn das nicht immer leicht ist, einfach wieder zu glauben und wieder auch die Bibel zu nehmen, darin zu lesen, dass die Sicht nicht verschleiert bleibt, dass der Dunst weggeht, das schlechte Gewissen, immer mit dem schlechten Gewissen leben, das macht doch kaputt. Dürfen Sie alles loslassen. Und so eben die müde gewordenen Knie wieder aufrichten und stark werden und ermutigt werden. Amen. Nur noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir in Jesus Christus, dass du uns dieses Angebot machst. Wir danken dir, dass wir stark werden dürfen im Glauben, dass wir ermutigt werden dürfen, dass es bei dir, Herr Jesus Christus, nicht immer bergab geht, und in den ewigen Tod, sondern mit dir in das ewige Leben. Und dass wir das jetzt schon erfahren dürfen. Und das macht uns auch Mut. Herr Jesus, schenke doch heute Morgen Gnade, dass da, wo es nötig ist, dass wir ablegen können und dich ganz neu anziehen. Wirke es durch die Kraft deines Wortes, durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Lass uns ermutigt in die kommende Woche gehen, Herr. Und segne du auch Israel, Herr Jesus Christus, dein Volk, dein Land. Du kommst doch mit ihnen zum Ziel. Wir dürfen weiterblicken und danken dir dafür, dass du eines Tages deinen Frieden bringst. In Jesu Namen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Ermutigung für Entmutigte. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie herzlich bitten, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!